Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhörner-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Das heißt, es spricht jetzt eigentlich nichts dagegen anzufangen.
Nee, wir können starten.
Okay, dann grüß dich, Christian. Wir sind mitten in der Folge. Ganz liebe Grüße nach Erkrod und nett, dass du noch dabei bist, obwohl du heute eine Stunde warten musstest, weil wir technische Probleme haben. Vielen Dank dafür nochmal, für deine Geduld.
Gerne, gerne. Ja, moin Bremchen und Hahohe und Kopf hoch an alle da draußen.
Ja, Kopf hoch ist ein gutes Thema. War das gestern so ein Stimmungsbruch auch unter den Fans? Ich hatte ganz lange immer den Eindruck, wir sind wahnsinnig geduldig und wahnsinnig harmonisch, aber ich hatte den Eindruck, dass gestern die Stimmung gekippt ist.
Ja, das kann schon sein. Also wenn man liest, was so in den Social-Media-Kanälen alles so gepostet wird, dann habe ich eigentlich den gleichen Eindruck. Ich weiß nicht, ob das gestern passiert ist oder nicht auch schon eigentlich so eine Zusammenfassung der ganzen Woche ist. Wenn man das Pokalspiel gegen Köln gehabt, das wir knapp unglücklich verloren haben, dann danach das Spiel gegen Fürth, was auch schon sehr, sehr enttäuschend war. Also es läuft ja jetzt nicht nur seit gestern schlecht und ich habe aber auch das Gefühl, dass so in der letzten Woche da die Stimmung doch relativ kippt, ja, relativ
stark kippt. War es denn bei dir genauso?
Ja, also gestern hat schon noch mal einiges dazu beigetragen. Ich meine, wir hatten uns ja mal vorab mal so grob überlegt, was wir heute machen wollen, was wir besprechen wollen und es ist natürlich keine Überraschung, dass wir auch über Christian Fell sprechen werden müssen. Und ich hatte mir vor dem Spiel gegen Münster da eigentlich so ein paar Überlegungen zurechtgelegt und das hat sich gestern dann aber auch noch mal ein bisschen relativiert, so ins Negative. Also ich finde, gestern ist auch, es war halt wieder so ein wirklich sehr, sehr erschreckend schwacher Auftritt. Das hat schon was gemacht in der Stimmung.
Was mir dann immer auffällt, also vielleicht sollte man manchmal sich die sozialen Medien einfach gar nicht angucken, weil wenn es sowieso schon schlimm ist oder man enttäuscht ist oder nicht gut drauf ist nach so einem Spiel, es wird ja meistens, nachdem man da liest, auch nicht unbedingt besser. Viele holen ja dann zum Rundumschlag aus, was mir dann oft einfach zu viel ist. Obwohl wir es heute in Teilen aufgreifen werden, aber vielleicht auch, um uns da selber wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Oder ich habe uns hier so schön aufgeschrieben, also meine Reaktion auf diese ganze Stimmung von gestern ist eigentlich einmal drüber schlafen, kühlen Kopf bewahren und dann nochmal gucken, was kann man eigentlich machen, was muss man eigentlich machen, was ist realistisch und gerade bei Hertha muss man ja auch sagen, was ist eigentlich finanzierbar, weil wir sind ja nach wie vor ziemlich auf Kante genäht. Ich habe uns die Spiele nochmal rausgeschrieben oder nochmal notiert. Du hast es schon erwähnt, also wir haben zu Hause im Ligaspiel gegen Köln verloren. Wir haben in Darmstadt verloren, wir haben zu Hause gegen Ulm unentschieden gespielt. Dann war ein Sieg in Magdeburg da, dann war, und das war sehr unglücklich, vor allem, ich finde, in Hinsicht Kampf und Mentalität, da kommen wir ja nochmal mal drauf zu sprechen, da war ja das Pokalspiel eigentlich ein leuchtendes Beispiel, wie man es machen kann, wie es besser geht.
Absolut.
Ja, auch sehr, sehr, sehr unglücklich verloren, aber wie üblich durch individuelle Fehler, das können wir. Und Fürth gegen Hertha denn ja auch auswärts verloren und jetzt eben die Niederlage zu Hause gegen Münster, da kommt aber sicherlich auch nochmal einiges zusammen. Du hast halt einen Aufsteiger, du sagst, das willst du eigentlich gewinnen und dann ja sackst du so in dich zusammen in der zweiten Halbzeit, das tut natürlich weh. Hinrunden-Fazit habe ich hier geschrieben, aber das werden wir komplett nicht machen. Wir werden jetzt weder alle Spiele besprechen, noch werden wir alle Spieler besprechen, noch den gesamten Kader oder so. Das ist mir einfach zu viel. Das war dir auch zu viel. Das hatten wir ja vorher schon gesagt. Ich würde ganz gerne mal, nichtsdestotrotz, immer wenn man versucht, ein Fazit zu ziehen, muss man ja erstmal überlegen, was kann man denn erwarten? Was ist denn eigentlich möglich gewesen? Und da ist mir extrem aufgefallen, das hatten wir, glaube ich, letztens auch schon mal in der Folge mit dem Stefan, dass Hertha eigentlich nie so ein richtig offizielles Saisonziel verkündet hat. Ich habe heute nochmal im Internet gesucht und gesucht und gesucht. Man hat sich da eigentlich immer sehr vage geäußert und ich kann mich nicht erinnern, dass das wirklich mal so eine offizielle Verkündung des Saisonziels ging. Zum Beispiel, wir wollen aufsteigen, den und den Platz. Ich überlege die ganze Zeit, weil wir ja auch wahrscheinlich über Mentalität und Einstellung sprechen, ist ein Saisonziel wichtig oder ist das eigentlich, täuscht das darüber hinweg, dass eigentlich ein Saisonziel alleine eigentlich überhaupt nichts bringt? Man wird nicht besser oder schlechter, wenn man so ein Saisonziel verkündet. Ich weiß selber nicht so richtig, ist das ein Fehler oder überschätze ich das, dass man da so wenig gemacht hat?
Ja, schwer zu sagen, was das...
Bin mir selber nicht sicher, will ich sagen.
Genau, schwer zu sagen, was das dann wirklich für Auswirkungen hat. Also man kennt das ja auch selber als Arbeitnehmer, als Angestellter. Ziele muss man eigentlich schon irgendwie haben, die man dann auch versucht, im Jahr zu erreichen. Aber es ist ja auch das eine, also ein offizielles Saisonziel hat Hertha, glaube ich, nicht veröffentlicht. Das wäre mir jetzt auch nicht bewusst. Und auf der Mitgliederversammlung, da hat Benny Weber ja auch nochmal gesagt, oder was Tom Herrich, dass der Aufstieg also definitiv nicht alternativlos ist im Hinblick auf die finanziellen Probleme, die wir da haben, weil das hört man ja auch immer wieder, eigentlich muss Hertha aufsteigen. Und ich sag mal, eigentlich ist das auch meine Meinung, auch wenn Hertha das da anders kommuniziert hat. Aber die Frage ist ja, ob nicht intern doch ein Saisonziel verkündet wurde. Und ich habe mir zumindest zu Beginn der Saison gesagt, okay, mit dem Kader, mit den Verstärkungen, gerade auch im Mittelfeld, wir hatten ja letztes Jahr im zentralen Mittelfeld eine riesengroße Baustelle und hatten eigentlich gar kein richtiges Mittelfeld präsent. Und jetzt hast du dann mit Dämme und Cuisance und mit den Transfers, die wir halt gemacht haben, da eigentlich gut nachgelegt mit Cesar. Ich habe mir gesagt, vor der Saison, wenn wir das schaffen, unsere Leistungsträger zu halten, also insbesondere Riese und Tabakovic, habe ich damit gemeint, dann war für mich eigentlich die Erwartungshaltung, ey, tut mir leid, das muss eigentlich Richtung Platz 1 gehen, nichts anderes. Und gut, das ist jetzt natürlich auch obsolet. Tabakovic konnten wir nicht halten und Riese ist zwar noch da, aber war halt kein Faktor, weil er halt leider lange verletzt war und jetzt gerade erstmal so wieder rankommt ans Team und eventuell jetzt auch schon wieder verletzt ist. Also die Hinrunde kannst du da halt auch knicken. Deswegen ist das natürlich so mit dieser Marschrichtung, ja, Platz 1 muss es eigentlich sein, das funktioniert nicht, aber irgendwie war die Erwartung ja schon, auch verbunden durch den Trainerwechsel, dass es besser wird als letztes Jahr. Und das kann ja eigentlich nur heißen, dass man also wirklich auch eine ernsthafte Rolle im Aufstiegskampf spielen wollte.
Ja. Eigentlich hat Hertha nicht ein bisschen Understatement betrieben?
Ja, das haben sie. Das haben sie auf jeden Fall. Finde ich auch mit der Äußerung bei der Mitgliederversammlung, dass der Aufstieg nicht absolute Pflicht ist, um zu überleben. Also die versuchen da schon immer, ein bisschen tief zu stapeln. Das glaube ich schon, dass das bei Hertha passiert ist. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt irgendwie auch negative Auswirkungen hat, oder ich kann mir das eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das negative Auswirkungen hat auf die Spieler, dass die dann irgendwie deswegen nicht 100% ihrer Leistung abrufen können. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Spieler sollten ja eigentlich doch alle hungrig sein und das Maximale rausholen wollen und aufsteigen wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht passiert, nur weil der Verein da in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen, ja, vorsichtiger kommuniziert.
Ich meine, das Ganze hat ja immer eine psychologische Komponente. Ich kann natürlich Saisonziele ausgeben, die vollkommen überhöht sind, die einen Druck ausüben, mit denen manchmal Spieler nicht zurechtkommen. Und dann geht das nach hinten los. Auf der anderen Seite laufe ich immer Gefahr, ja, so ein bisschen ambitionslos zu sein, dem Team auch ein Alibi zu geben und zu sagen, so, naja, also wir haben ja letztes Jahr, ich glaube letzte Saison war das, wollten wir einen einstelligen Tabellenplatz haben. Und manchmal hatte ich den Eindruck gehabt, wenn Hertha aufhört zu spielen, dann, naja, wir, unentschieden ist okay, wir sind im Mittelfeld, dann müssen wir jetzt auch nicht unbedingt nachsetzen. So dieses Gefühl nach den Spielen, wenn du führst und Hertha hört gefühlt plötzlich auf, setzt nicht mehr nach. Wo ich dann denke, wollt ihr wirklich um den Aufstieg mitspielen? Wollt ihr nachsetzen? Wollt ihr das gewinnen? Man hätte, ich glaube, gegen Münster gestern mit dem 2-0 fast den Sack zumachen können. Also gerade die erste Halbzeit war ja nicht so schlecht. Dann willst du halt auch mal dominant auftreten. Dann willst du halt auch zeigen, Leute, wir spielen hier zu Hause, wir wollen um den Aufstieg mitspielen, wir setzen nach und das fehlt mir dann. Und dann ist tatsächlich manchmal der Moment, wo ich denke, na, fehlt es da nicht so ein bisschen an dem letzten Kick, an dem letzten Willen, dann da auch noch mehr zu machen. Deswegen komme ich so auf dieses Saisonzielthema. Mhm. Aber ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass der Erfolg von Teams führend daran zu messen ist, dass das Saisonziel da wirklich gut bestimmt wurde und gut kommuniziert wurde. Das Hauptziel, wenn du gut spielst, ist immer die Zusammenstellung des Kaders.
Ja.
Ich glaube, dabei würde ich schon noch bleiben wollen.
Ja, ja, absolut. Wobei, also wie gesagt, Ziele, das ist schon gar nicht so unwichtig. Man kennt das ja auch selber. Also viele, ich habe bei meinem letzten Arbeitgeber auch lange Zeit variable Ziele gehabt, die dann auch an bestimmte Boni-Regelungen gekoppelt waren. Und die hat man dann jedes Jahr neu verhandelt. Und es ist schon so, wenn das Ziel also so ambitioniert ist, dass du eigentlich weißt, da kannst du dich strecken und machen, was du willst, das erreichst du sowieso nicht, dann bist du dadurch überhaupt gar nicht motiviert. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn die Ziele so niedrig sind, dass du weißt, ja, das sitze ich auf einer Backe ab, das schaffe ich ganz locker, die Umsatzzahlen oder was auch immer, dann motiviert dich das halt auch nicht, weil es ja kein Ansporn ist. Also ein Ziel muss schon auch richtig gesetzt werden, das stimmt schon. Hm. Aber ich glaube generell sowas Mentalität angeht bei Hertha. Ich habe momentan eigentlich nicht das Gefühl, dass die nicht wirklich wollen, sondern für mich ist es ein totales Rätsel, dass ich immer wieder das Gefühl habe, eine Führung gibt keine Sicherheit. Das haben wir in den letzten Spielen gesehen. Wir haben gegen Köln geführt, wir haben gegen Fürth geführt, wir haben gegen Münster geführt und keins von diesen drei Spielen haben wir irgendwie nach Hause gebracht, sogar alle drei verloren. Und also auch wenn ich jetzt sehe, wir haben ein Heimspiel gegen Fürth, gegen einen Aufsteiger, der eigentlich auch klar ein Abstiegskandidat ist. Und das Spiel in der ersten Halbzeit war jetzt nicht so schlecht, war jetzt kein absoluter Fußball-Leckerbissen, aber ein schlechtes Spiel war es eigentlich nicht von Hertha. Und du bist schon in der ersten Halbzeit dominanter gewesen. Du hast auch das 1-0 gemacht, dann musst du doch eigentlich da mit breiter Brust irgendwie weiterspielen und sagen, hey, wir haben hier ein Heimspiel, auch wenn die letzten Spiele gerade nicht gut waren. Wir wollen uns hier nochmal im letzten Heimspiel vor der Winterpause gut von unseren Fans verabschieden. Wir spielen gegen einen Aufsteiger, wir sind Favorit, wir führen 1-0. Das läuft alles genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da machen wir jetzt mit breiter Brust weiter. Und das passiert irgendwie nicht. Und das finde ich so kurios. Ich habe das Gefühl, die haben sofort, wenn die ein Tor schießen, immer fast die Hosen voll und denken sich irgendwie, um Gottes Willen, jetzt habe ich hier was erreicht, was ich wieder verlieren kann und jetzt bloß keinen Fehler machen. Hm.
Welche Erwartung hattest du an Fjell oder was hast du geglaubt, welche Erwartung hatte der Verein eigentlich an Fjell? Auf welchen Zeitraum? Also ich frage wegen des Zeitraums, weil viele ja sagen, naja, ist ja erst ein halbes Jahr, gib dem Zeit. Was ist deine Erwartungshaltung? Was glaubst du, ist die Erwartungshaltung des Vereins an ihn und was hat er umgesetzt und was nicht? Du hast ja Notizen gemacht, jetzt bin ich gespannt, also das geht ja darauf ein bisschen ein.
Ja, das sind viele Themen, ne? Was hat der Verein erwartet? Tja, ich glaube, man hat sich ja letztes Jahr bewusst für einen Trainerwechsel entschieden und wollte auch ein offensiveres, ein aktiveres Spiel sehen von der Mannschaft. Das war ja das, was man auch da so ein bisschen angekreidet hat, dass das ein eher so Verwaltungsfußball war und dass das einfach kein dominantes, aktives Spiel gewesen ist, sondern viel zu oft passiv und reagierend gewesen ist. Und ich finde, da sieht man ja auch deutlich eine Veränderung. Also wir haben mehr Ballbesitz als im letzten Jahr. Wir spielen schon anders. Wir versuchen auch mehr zu pressen. Und ich finde, das kann man auch sehen. Das sieht man ja auch in den Statistiken. Also das kann man auch ablesen und belegen. Insofern ist das eine Erwartung, glaube ich, gewesen vom Verein, und das hatte ich halt auch erwartet von Fjell, die sich eigentlich sogar bestätigt hat. Nur das Problem ist natürlich, in dem Zusammenhang, da musste ich letztens mal an einen Dozenten denken von mir, den ich mal in einer beruflichen Fortbildung hatte. Der hat bei solchen Sachen dann immer ganz gerne gesagt, naja, das ist halt wie Anna Konikova, sieht prima aus, bringt aber nichts. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch. Anna Konikova war eine professionelle Tennisspielerin, die auch relativ gut war, ziemlich weit oben in der Weltrangliste und eine wunderhübsche Frau gewesen ist, oder wahrscheinlich immer noch ist. Aber die hat nie ein großes Turnier gewonnen, kein einziges. Und deswegen war das dann immer so sein Spruch. Und wenn wir halt das mal hier auf den Ballbesitz, auf die Art und Weise Fußball zu spielen mal ummünzen, dann sehen wir schon, dass das sich verändert hat, aber die Ergebnisse fehlen halt total. Und wenn du in die Tabelle mal guckst, wir haben in diesem Jahr 21 Punkte nach 16 Spielen und wir sind damit schlechter als im Vorjahr. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich wirklich nicht erwartet habe. Denn letztes Jahr, wir erinnern uns dran, da war der Abstieg, da hatten wir diesen total chaotischen Kader, wussten überhaupt nicht, wer eigentlich da in die Saison gehen wird. Bis weit hinein in die Saison war das Transferfenster offen und es gab noch wahnsinnig viele Transferbewegungen. Und Dardai hatte da also einen unglaublich schlechten Start. Die ersten drei Spiele sind verloren gegangen. Ja, und trotzdem standen wir nach 16 Spielen besser da als in dieser Saison. Und das ist eigentlich eine große Enttäuschung. Und das sind nicht nur die Punkte. Wie gesagt, 21 Punkte haben wir jetzt. Aber das sind auch die Tore. Wir haben 27 Tore geschossen in dieser Saison, 27 Tore kassiert. Letztes Jahr standen wir bei 33 Toren geschossen und 26 kassiert. Also mehr Tore geschossen, weniger Tore gekriegt. Und das ist schon eine große Enttäuschung, die sich halt jetzt, glaube ich, auch in die Stimmung der Fans überträgt.
Mir geht immer so durch den Kopf, dass als Fjell damals von Nürnberg zur Hertha kam, dass so die Vorwürfe der Nürnberger Fans, die ich oftmals übrigens ziemlich deftig fand, so ein bisschen dem ähnelten, wie wir heute denken. Oder dieser Vorwurf, naja, das sieht teilweise ganz gut aus, aber im Ergebnis kommen wir einfach nicht weiter. Also die waren froh, die loszuwerden. Der ein oder andere oder die ein oder andere werden denken, naja, das habe ich kommen sehen. Das scheint sich ja bei uns fortzusetzen. Man kann den Eindruck bekommen, ne?
Ja, kann man. Also ich finde, wenn man jetzt so in den Social-Media-Kanälen liest, mir ist es auch mal aufgefallen, da sind auch jetzt einige Nürnberger, die sich da in die Diskussion einschalten und genau das sagen. So, siehst du, haben wir euch doch schon vorher gesagt, der bringt halt nichts. Und das heizt die Stimmung natürlich auch nochmal zusätzlich an. Hat mich erstaunt, dass da wirklich auch mehrere von einem anderen Verein, von dem alten Verein da nochmal irgendwie jetzt dabei sind und auch noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Aber im Ergebnis ist das schon ein bisschen nachvollziehbar. Also ich habe mich letztes Jahr, ich meine, du weißt ja auch, dass ich tendenziell doch eher ein Fan von Paul Dardai immer gewesen bin, auch bis zuletzt, auch wenn er letztes Jahr wirklich nicht alles gut gemacht hat, das sage ich ja auch. Aber ich habe mich damals halt auch gefragt, naja, ist denn die Entscheidung, den Trainer zu wechseln hin zu Christian Fjell, ist das eine gute Entscheidung? Du musst ja damit verbunden haben, dass es besser wird, als es bisher war unter Dardai. Ansonsten macht ja ein Trainerwechsel überhaupt keinen Sinn. Und ich hatte da auch das Gefühl, dass ich da zumindest ein großes Fragezeichen hinter dieser Geschichte habe, weil Christian Fjell ist mir weder in Nürnberg als irgendwie besonderen Trainerfuchs aufgefallen, noch vorher in Dresden. Zusätzlich hat er ja auch eine Ablöse gekostet. Hertha hat eine 500.000 für den gezahlt, was ja für Trainer auch heute noch nicht so gewöhnlich ist. Wo man sich auch fragen kann, hätte man das Geld nicht für andere Dinge besser verwenden können? Also ich war damals skeptisch, als Fjell gekommen ist und habe aber natürlich auch gesagt, er hat so wie jeder andere auch seine Chance verdient und jetzt warten wir mal ab und gucken mal, wie sich es entwickelt. Aber also die Skepsis konnte er leider bei mir jedenfalls nicht auflösen. Eigentlich zeigt sich das jetzt so, eigentlich zeigt es sich, dass es dieser Trainerwechsel nichts gebracht hat. Wobei man auch echt ganz klar sagen muss, man macht sich's auch viel zu leicht, wenn man alles an Fjell jetzt irgendwie alles auf Fjell schiebt. Ich glaube, wir haben viel größere Probleme, die teilweise beim Trainer, bei der Taktik, bei der Einstellung der Mannschaft liegen, aber in großen Teilen auch in ganz anderen Bereichen.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja durchaus auch entlastende Punkte, die Verletzung, die bei Hart oder diese Verletzungsmisere, die wir hatten. Ich hatte auch vor der Saison so sinngemäß gesagt, dass ich hoffe, wenn alles bestens läuft, also dass man einen Teil der Leistungsträger halten kann, dass man nicht eben genau so eine Verletzungsmisere hat, dann sollte Hertha eigentlich um den Aufstieg mitspielen können. Das mit den Verletzungen, ich will es auch nicht als Alibi gewähren oder als Alibi einsetzen, aber natürlich ist so ein Riese in der Form der letzten Saison, die er hatte, der fehlte uns natürlich und auch ein Karbovnik, finde ich, der an guten Tagen ja wirklich eine große Hilfe ist ja. für das Team. Bei Brooks wäre ich schon wieder vorsichtig, weil ich halte es immer für schwierig, jemanden als fehlend zu nennen, wenn ich den noch nie gesehen habe und dem seinen Leistungsstand gar nicht sehe. Wir bauen da Hoffnungen auf, von denen ich noch gar nicht weiß, ob die Leute das auch wirklich umsetzen können. Ich meine, auch länger nicht mehr gespielt. Großer Mann kann natürlich im, sagen wir mal, in der Lufthoheit helfen, aber das ist natürlich auch immer sehr spekulativ, ob es damit besser geworden wäre. Und da ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Es haben sich natürlich auch Schwächen fortgesetzt, die auch schon vorher da waren bei Hertha BSC, wo man sagen kann, naja, das scheint ja dann irgendwie im Kader oder in der aktuellen Kaderbesetzung auch ein Grundproblem zu sein, was der Trainer erbt und was für den auch nicht so einfach zu lösen ist. Würdest du dich denn von diesem Trainer, Spiel gegen Hannover kommt ja noch, gut möglich, dass man da verliert, trennen wollen? Würdest du sagen, es ist vorbei? Ich hatte ja eben das mit der Zeitschiene genannt und gesagt, man sieht ja durchaus Änderungen, aber halt nicht in den Ergebnissen. Ist das ein Indiz dafür, dass er einfach noch mehr Zeit braucht? Und man eben sagt, naja, du kannst in einem halben Jahr nicht korrigieren, was vorher vielleicht über Jahren oder in der Kaderplanung versäumt wurde. Also was spricht für ihn?
Das ist jetzt echt eine schwierige Frage.
Dafür bin ich da.
Ich versuche es mal auch nochmal zweigeteilt zu beantworten. Also der erste Punkt ist, wenn ich mal jetzt so mir den Status quo angucke und den Saisonverlauf mir anschaue, dann, das habe ich ja eben auch schon gesagt, finde ich die Bilanz von Fiel bisher schwach. Ne? Weniger Punkte, weniger Tore, mehr Gegentore. Die alten Probleme, die sind nicht besser geworden. Auch das ist ja nochmal ein Thema. Wir haben ja auch letztes Jahr darüber diskutiert, wie oft wir ein Spiel nicht nach Hause gebracht haben. Das setzt sich ja auch fort. Das haben wir auch immer noch. Und da muss ich natürlich sagen, naja, klar kann man von einem neuen Trainer nicht erwarten, dass er von heute auf morgen alle Probleme analysiert, versteht und löst. Aber es muss schon irgendwie ein Ansatz zu erkennen sein, dass es besser wird. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und gerade in den letzten Wochen geht es ja wirklich steil bergab. Also irgendjemand hatte auch geschrieben, das ist der freie Fall gerade. Toni Leistner selber hat auch irgendwie, ist im Kicker zitiert worden, irgendwie mit den Worten, das ist der neue oder der tiefste Tiefpunkt. Da habe ich mich so ein bisschen an Rudi Völlers Wutrede damals erinnert, im Fernsehen als Nationaltrainer. Ich finde, man kann ihn nicht alles anlasten. Du hast es eben gesagt, das Verletzungspech ist ein Riesenthema. Letztes Jahr war Riese der Unterschiedsspieler und irgendwie war die Taktik ja scheinbar auch oft genug so, er gibt dem Riese den Ball und dann passiert schon irgendwas. Im Zweifel spielt er den auf Tabakovic und dann fällt ein Tor. Ja, die Taktik funktioniert halt nicht mehr. Riese ist leider verletzt gewesen sehr lange, Tabakovic ist nicht mehr da. Dafür kann Fiel nichts. Brooks ist auch so ein Name, will ich mich zu dem eigentlich gar nicht im Detail äußern, weil ich auch nicht weiß, was der noch kann und wie groß die Hilfe von ihm ist. Aber auch da muss man halt sagen, da hat Hertha reagiert. Kempf ist kurz vorm Ende des Transferfensters gegangen und das war klar, dass das ein Problem ist, weil er unser Abwehrchef in dem Zeitpunkt war und auch ein kopfballstarker Spieler war und dass wir da Schwächen haben. Da hat Hertha drauf reagiert und hat schnell Brooks geholt. Ja, und dann bevor er überhaupt ein Spiel gemacht hat, hat er sich verletzt und fällt halt aus. Das ist einfach unglaublich dumm gelaufen, aber auch nichts, was man Fiel anlasten kann. Da kann man vielleicht überlegen, ob das so in Richtung Kaderplanung eine gute Entscheidung gewesen ist oder ob man da vielleicht auch anders hätte reagieren müssen. Aber das verorte ich jedenfalls nicht beim Trainer. Aber was ich halt sehe, ist, dass das neue System von ihm oder dass die Art zu spielen mit mehr Ballbesitz, dass die nicht funktioniert. Ich habe auch eine Statistik gelesen, dass Hertha in den Spielen, in denen man mehr Ballbesitz hatte als der Gegner, und das gilt übrigens auch für das Spiel gestern gegen Preußen Münster, dass man da weniger Punkte geholt hat als in den Spielen, in denen man weniger Ballbesitz hatte. Und das zeigt für mich eigentlich, dass dieses System von Fiel irgendwie noch nicht funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass er aber auch nicht darauf reagiert, dass er das System irgendwie nicht anpasst oder ja, dass er daran arbeitet, dass es besser wird sondern irgendwie stur daran festhält. Und das ist jetzt für mich der Punkt, wo ich halt sage, wir sind im Moment wirklich so krass abgeschmiert in den letzten Spielen und die Bilanz bisher, die ist nicht gut. Ich glaube, ich würde wirklich Und das hätte ich sogar vorgestern noch anders beantwortet. Aber nach dem erschreckenden, schlechten Spiel gegen Münster muss ich wirklich sagen, ich würde die Winterpause wahrscheinlich nutzen, wenn ich da bei Hertha jetzt in der Pflicht wäre, da eine Entscheidung zu fällen und mir eine Alternative für Fjell suchen.
Ja. Du meintest eben, oh, die Frage war schwer. Ich glaube, also ich hatte gehofft, dass sie nicht ganz so schwer ist, weil ich glaubte, dass in der Antwort vorher sie nämlich eigentlich schon teilweise drin war. Nämlich, wofür ist er eigentlich geholt worden, damit Hertha besser spielt? Und es ist natürlich nicht zu vordergründig das Hauptargument, dass es besser aussieht, sondern dass es natürlich am Ende bessere Ergebnisse bekommt.
Genau.
Und natürlich will das auch der Verein. Von daher finde ich, muss er sich daran messen lassen, an den Ergebnissen. Der Blick auf die Tabelle, das ist halt immer das Zeugnis für einen Trainer. Und der Punkt des des Zeitaspektes, wie lange darf ich einem Trainer eigentlich Zeit geben? Ja, einfach ist es nicht. Man könnte jetzt auch sagen, ein halbes Jahr ist nicht lang. Aber ich frage mich auch umgekehrt, wie viel Zeit hat denn Hertha? Ich denke, dass wir jetzt nicht beliebig viel Übergangssaison haben werden. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, durch den Aufstieg vielleicht auch bestimmte Spieler zu halten.
Ja.
Und ich glaube, dann haben wir halt nochmal ein schlechtes Jahr und steigen nicht auf. In dieser Situation sind wir meines Erachtens nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das der Sinn und Zweck dieses Wechsels gewesen ist. Mhm. Allein schon die namhaften Verstärkungen, eigentlich spricht doch alles dafür, dass der Verein natürlich aufsteigen will, aber er schafft es nicht. Und dazu gehört im Moment eben leider der Trainer auch mit dazu.
Genau, dazu noch eins. Sehe ich ganz genauso. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, aus meiner Sicht ist eigentlich der Aufstieg in dieser Saison alternativlos, weil wenn das nicht gelingt, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir die die besten Spieler, die wir halt haben, zum Saisonende definitiv verlieren werden. Also du wirst einen Maser als jungen Spieler, der wirklich eine tolle Saison spielt, den wirst du nicht nochmal ein Jahr in der zweiten Liga halten können. Der wird gehen. Und Rehse, bei dem hatten wir auch schon letztes Jahr eigentlich, sind wir alle davon ausgegangen, ja, dass der gehen wird.
Eigentlich schon, ja.
Ja, jetzt konnte er sich leider in dieser Saison nicht zeigen, aber ich denke mal, wenn der in der Rückrunde dann wieder einsteigt und dann auch nur ansatzweise die Form wieder kriegt, die er letztes Jahr hatte, dann wird er auch seine Angebote haben und auch weg sein. Und das ist dann wieder ein starker Aderlass, wenn du dann auch nächste Saison die 2, 3 Top-Spieler, die wir halt haben, verlierst. Und die Frage ist halt, wie geht's dann weiter? Also ist dann überhaupt noch ein Aufstieg realistisch oder musst du dann nicht eben gucken, weil du ja auch auf der Gegenseite gar kein Geld hast, um starke Spieler zu verpflichten, ob es dann nicht eher wirklich nach unten geht? Und da sehe ich halt eine riesengroße Gefahr, dass Hertha so eine Entwicklung macht, wie Kaiserslautern zum Beispiel oder sowas, die auch jahrelang in der dritten Liga waren und wirklich eine Zeit lang gebraucht haben, bis die wieder hochgekommen sind. Also ich sehe das schon wirklich sehr gefährlich und in dieser Saison, in der alles so offen ist, wir haben ja auch, das ist ja das Verrückte, das war ja das, wovon wir uns letztes Jahr auch immer wieder gerettet haben, die Aufstiegsplätze sind ja immer noch gar nicht so weit weg, 5 Punkte, gut, wird nach den Spielen heute am Samstag natürlich anders sein, im Zweifel sind es dann halt 8, aber das ist rein rechnerisch, ist da ja immer noch alles drin, nur die Leistungen, die passen halt überhaupt nicht, also wir präsentieren uns nicht wie ein Aufstiegsfavorit, das muss man halt sagen. Das ist das eine und deswegen sage ich, eigentlich muss in dieser Saison auch was passieren. Warum ich die Frage eigentlich so mit dem Trainerwechsel so schwierig fand, ist, du musst ja auch dann fragen, naja, wer macht's denn besser? Und wenn du jetzt mal guckst, wer Hertha in den letzten Jahren alles trainiert hat, dann haben wir eigentlich eine richtig lange Liste an Trainern, die bei uns gescheitert sind. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie oder der Optimismus zu sagen, ja, die letzten, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendeine Zahl, die letzten 12 Trainer, die sind alle gescheitert, aber mit dem 13., da wird es halt klappen. Und deswegen frage ich mich, was ist da wirklich dann an Fjell festzumachen? Und was sind vielleicht Entwicklungen, für die er halt auch nichts kann und da irgendwo auch selber der Leidtragende ist? Deswegen finde ich die Frage schwer.
Ja, aber davon würde ich mich nicht leiten lassen, weil ja viele immer sagen, ich habe keinen besseren Trainer als Ersatz, der es besser macht. Und dann bleibe ich lieber bei dem Alten, aber das so würde man doch sonst auch nicht agieren. Weil man merkt, es hat etwas nicht funktioniert oder es geht nicht mehr zusammen. Oder der Erfolg, den man haben wollte, der ist nicht da. dann trennt man sich. Und es ist nicht meine Aufgabe als Fan, eine Arbeit zu machen von einem Geschäftsführer, der das hauptberuflich macht und sich im Trainermarkt auskennt. Das muss dann eben der Verein lösen. Ja, ich weiß, dass jetzt nun die Supertrainer nicht an den Bäumen hängen und man muss sie nur noch runterpflücken und die kommen dann unbedingt zur Hertha BSC. Aber dann muss sich eben der Verein damit beschäftigen. Also das alleine wäre jetzt für mich nicht der Hauptgrund zu sagen, dass man sich vom Trainer nicht trennen will. Viel, viel schwieriger finde ich die finanzielle Situation, weil wenn du einen Trainer beurlaubst, dann musst du den weiterbezahlen und bezahlt dann zusätzlichen Trainer. Ich meine, wir müssen auf der Mitgliederversammlung die Würstchen selber zahlen, weil der Verein kein Geld mehr hat, auch wenn es jetzt hier der RV ist oder weil man insgesamt einfach sparen möchte, dann willst du natürlich auch so ein hohes Gehalt von einem Trainer auch nicht unbedingt weiterzahlen. Das ist sicherlich eine Hemmnis, wo sich der Verein schon dreimal überlegen wird, ob es wirklich nicht mehr anders geht. Auf der anderen Seite finde ich, wir haben schon mal einen Zeitpunkt gehabt, ich glaube bei Korkut war das damals, dass wir den Trainerwechsel irgendwann in der Rückrunde gemacht haben, weil auch die Ergebnisse nicht besser wurden und im Nachhinein hat sich jeder gedacht, Mensch, also wenn wir einen Trainerwechsel machen, dann zur Winterpause, damit der noch ein bisschen agieren und arbeiten kann und nicht einfach zwischendurch, weil er so wenig Reaktionsmöglichkeiten hat. Und um ehrlich zu sein, ich würde diesen Wechsel entweder komplett im Winter durchführen oder gefühlt gar nicht, weil dann aus dem Fehler würde ich lernen. Dann lieber in der Winterpause. Also auch eine Frage des Zeitpunkts, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Wenn gerade in der Winterpause hast du natürlich dann auch die Möglichkeit, einen neuen zu installieren und gibst dem auch noch ein paar Tage mehr Zeit, um da irgendwie reinzukommen in den neuen Job.
Und du kannst auch mit dem Trainer, falls du am Kader nochmal was ändern willst, das noch zusammen machen. Danach, nach der Winterpause, ist das durch.
Genau. Dann ist das Transferfenster auch wieder zu und dann musst du mit dem umgehen, was du da halt hast. Ja, es ist schwierig.
Ich hatte eben schon erwähnt, dass man alte Schwächen fortgesetzt hat. Da war jetzt, ich guck mal beim Blick auf die Uhr, ich will das jetzt mal ein bisschen kürzer fassen, weil du hast es ja eigentlich schon erwähnt. Wir haben nach wie vor ein Problem mit den vielen Gegentoren durch individuelle Fehler. Das kann ich ja inzwischen schon seit einem Jahr gebetsmühlenartig runterleiern. Die Balance in der Offensive und Defensive, die stimmt da oftmals nicht, das wirkt nicht überzeugend. Die Schwäche bei Standards ist ja dermaßen offensichtlich, sowohl defensiv als auch offensiv. Da brauche ich ja fast auch schon nichts mehr dazu sagen. Was mich nochmal interessieren würde, und ich finde, da kommen wir eigentlich schon zum Aufbau des Kaders, was ja auch eine Schwäche ist. Ich glaube, wir sind im Sturm einfach nicht mehr so gut besetzt. Wir haben Tabakovic nicht so ersetzen können, wie wir vielleicht wollten. Das war klar, dass man nicht so einfach da neuen Stürmer findet, der genauso viel Tore macht, aber Schuler hat, muss man leider sagen, bisher den Nachweis nicht erbracht, dass er da ein gleichwertiger Nachfolger ist. Das war vielleicht auch nicht zu erwarten, ich wiederhole das nochmal, aber es ist halt schon gut, wenn du da so einen Knipser vorne hast. Die Anfälligkeit bei hohen Bällen haben wir immer noch, aber diese Kaderprobleme, die man ja vielleicht nennen kann, mindestens mal im Sturm. Ganz viele fangen ja schon an mit, schmeißt Weber raus. Um ehrlich zu sein, ich für mich sehe das nicht. Ich weiß, dass er auch Fehlgriffe hatte, ein Hussein, Torsteinsson, Buchalakis etc. Auch mit diesen, wie habe ich mir hier so schön aufgeschrieben, die Vertragsaltlasten, die sind ja wirklich über sehr viel Transferperioden noch mitgenommen worden. Vielleicht auch, weil es jetzt nicht unbedingt Spieler sind, nach denen der Markt dann geschrien hat. Aber unter dem Strich, ich sag's mal ganz frei heraus, der hat gerade seinen Vertrag verlängert. Ich sehe nicht, dass der Verein sich von Weber trennt und ich sehe da auch kurzfristig überhaupt gar keinen Erfolg für den Verein. Ich finde also solche Forderungen und solche Rufe, sich da auch von ihm zu trennen, ich glaube, an meiner Realität gehen die letztendlich vorbei, weil ich mir davon auch nichts verspreche. Und ich finde ihn, muss ich sagen, menschlich auch ein Gewinn für den Verein.
Ja, beim letzten Punkt stimme ich auf jeden Fall zu. Und ansonsten, ich sehe es halt auch so, die Bilanz von ihm, die ist schon noch durchwachsen. Er hat ein paar gute Transfers gemacht, aber er hat auch einige Fehlgriffe gehabt, hast du ja auch schon genannt. Aber man muss da ja auch wirklich, da muss man auch fair sein und sagen,
Wie ist denn immer dazu?
Genau, erstens ist das ganz normal, also kein Verein auf der Welt hat nur Glücksgriffe, wenn er Spieler verpflichtet. Und zusätzlich muss man ja auch die Rahmenbedingungen sehen. Ich meine, das, mir tut das total weh, wenn ich sehe, dass Tabakovic nicht mehr da ist und jetzt in Hoffenheim ist. Ich muss auch sagen, irgendwie, ich kann es aus seiner Sicht sogar eigentlich nachvollziehen. Ich habe mal geguckt, wie der eigentlich gespielt hat. Ne? Der ist früher, vor ein paar Jahren, war der noch in Ungarn, hat dort gespielt, ist gewechselt in die zweite Liga nach Österreich, ist dann gewechselt in die erste österreichische Liga, dann halt zu uns. Ja, und jetzt ist er in der Bundesliga angekommen. Der ist ja auch schon 30. Also der hat relativ spät in seiner Karriere nochmal wirklich eine unfassbare Entwicklung gemacht und ist jetzt in der Bundesliga angekommen. Trotzdem sieht man natürlich, bei uns hätte er vielleicht zum Helden werden können. Also wir hätten ihn jedenfalls ganz, ganz dringend gebraucht. Und jetzt sitzt er in Hoffenheim auf der Bank. Ich habe mal geschaut, er hat 8 Einsätze gehabt für Hoffenheim. Allerdings auch eigentlich die meisten 10 Minuten oder so vor Schluss ist er eingewechselt worden. Ein Tor hat er gemacht gegen Bochum. Ansonsten ist er auch nicht wirklich aufgefallen. Also er spielt eigentlich in Hoffenheim keine Rolle und bei uns wird er sehr doll vermisst. Das finde ich schon super schade. Und ich bin mir aber auch sicher, um jetzt wieder auf Weber zu kommen, er hätte ihn sehr gerne auch gehalten. Aber auf der einen Seite ist er halt der Spieler, der mit 30 nochmal in die Bundesliga wechseln möchte. Und auf der anderen Seite die finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, die wirklich katastrophal sind. Da musst du so einen Transfer halt auch machen. Und dass du den, Tabakovic war ja auch ein Transfer von Weber. Das muss man ja auch mal positiv festhalten. Ne? Der hat ihn gefunden, der hat ihn zu Hertha geholt. Das ist nicht Bobic gewesen. Ich glaube, er hat ihn liebend gerne auch gehalten. Aber da sind die Bedingungen halt so, dass das nicht funktioniert hat und ja, dass man nicht immer den Glücksgriff schafft und einen Torschützenkönig der zweiten Liga einfach mal eben aus dem Nichts verpflichtet, das ist halt auch klar. Das kann man Weber halt leider auch nicht anlasten. Aber ich glaube auch, dass das wenig bringt. Vor allem bringt es erstmal wieder wahnsinnig viel Unruhe, wenn du da jetzt an solchen Positionen auch nochmal was veränderst, einen neuen Kaderplaner oder sowas hast. Der braucht auch dann wieder seine Zeit, bis er sich da aufgestellt hat und seine Vorstellungen durchsetzt. Und ob das dann besser wird, siehst du dann wahrscheinlich auch erst in 2-3 Jahren. Und die Zeit haben wir eigentlich nicht.
Ja, es gibt in diesem Ganzen, alles muss raus, jeder muss weg, hilft uns alle nicht, einen Namen, der sehr häufig vorkommt. Und es ist tatsächlich Name oder seine Aufgabe als ja auch wohl Trainer für Standards. Das macht ihn natürlich angreifbar, weil es aber bei Hertha überhaupt nicht läuft. Ich weiß nicht, ob das so reduziert ist, weil ich jetzt dem seinen Arbeitstag, sein Arbeitspensum und seine Gesamtaufgaben nicht kenne. Man läuft immer ein bisschen Gefahr, das so reduziert zu bewerten und auch unfair eventuell. Aber natürlich, wenn ich mir die Spiele angucke, die Probleme bei Standards sind so offensichtlich, dass ich mich natürlich schon frage, wie kann da Handlungsbedarf aussehen? Und ja, also Patrick Ebert zu hinterfragen, also völlig unfair scheint es nun wieder auch nicht zu sein.
Nee, total. Du hast es ja eben gesagt, das Problem ist, so wir als Außenstehende, als Fans, wir können das einfach nicht so im Detail würdigen, wo die Probleme tatsächlich sind und ja, an welcher Stelle man da nachjustieren muss. Bei der Verletzungsliste zum Beispiel. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, da kommt der Name Kuchnow auch bei den Fans immer wieder hoch. Ich kann das einfach nicht beantworten. Haben wir im Moment einfach viel Pech mit den verletzten Spielern und das ist halt einfach so? Oder ist das ein Stück weit auch die Belastungssteuerung, die Trainingsintensität, die irgendwie falsch ist und dazu führt, dass wir verletzungsanfällig sind? Das sind so Dinge, das kannst du eigentlich von unserer Perspektive aus gar nicht wirklich beurteilen. Bei den Standards sehe ich es aber auch so. Unsere Standards sind wirklich grottenschlecht, und zwar vorne und hinten. Und wir haben extra dafür aber einen Trainer eingestellt, der Standards trainieren soll. Und ja, auch wenn ich seine Arbeit jetzt nicht sehe, ich sehe schon auf dem Feld, dass das auf jeden Fall eine riesige Baustelle ist, die nicht geschlossen wird. Und da kann man dann schon mal fragen, ob das eigentlich funktioniert, was der da macht, oder ob das irgendwie völlig an der Realität vorbeigeht. Ein anderer Punkt wäre auch noch Menger. Das ist ja auch immer noch ein Name, der immer wieder mal in den sozialen Medien zitiert wird. Er hat ja auch nicht den besten Ruf als Torwarttrainer. Aber auch da ist die Frage, würde das was bringen, da jetzt was zu ändern? Also ich sag mal, Tjaak Ernst ist ja auch jetzt nicht unser Problem. Der hat Letztes Jahr ist er ja relativ überraschend dann ins kalte Wasser geworfen worden, weil die Situation dann eben so war. Auf einmal war er die Nummer eins, hat das Vertrauen bekommen und ich finde, er hat eine super Saison als junger Torwart gemacht. In dieser Saison sehe ich bei ihm allerdings auch nicht wirklich eine Weiterentwicklung. Das ist schon so. Wobei er jetzt in Köln ein unfassbar geiles Spiel gemacht hat, in dem Pokalspiel. Da hat er wirklich alles Mögliche rausgehauen und wäre definitiv zum Pokalhelden geworden, wenn das Ding irgendwie gewonnen wäre. Aber letzten Endes konnte er halt doch nichts mehr machen bei dem Elfmeter. Aber das ist halt auch so eine Frage, ja, liegt das irgendwie an der Arbeit von Menger, dass der sich nicht weiterentwickelt? Und selbst wenn, nehmen wir mal an, wir würden uns irgendwie von dem Torwarttrainer trennen, ist das dann irgendwas, was sich in der zweiten Saisonhälfte nachhaltig dann irgendwie auszahlt? Ich glaube nicht, weil wie gesagt, auf der Torwartposition da haben wir nicht unsere großen Probleme.
Ich glaube auch, dass Kuchno und Menger, die werden sehr oft genannt von vielen Fans, aber ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass ich da auch so ein Sündenbock suche, weil wenn ich jetzt dieses Spiel gestern sehe, wir haben doch gestern nicht verloren wegen des Torwarts. Da waren 10 Leute davor, die in der zweiten Halbzeit das große Problem hatten, dass sie nicht wussten, sie wollten vielleicht, aber sie wussten nicht wie. Und jetzt kommt noch hinzu, gerade wenn es um Kuchno geht und die Verletzten, es gibt ja wirklich Institutionen, die sich mit Sportmedizin befassen, die dort Statistiken sammeln, die versuchen, da Auswertungen zu machen, die auch ja immer arbeiten müssen, einfach mit Zufällen. Ne? Also es gibt ja auch mal jemand, wenn du jetzt im Büro jemand triffst, der einen gebrochenen Arm hat und dann kommt noch einer, dann könntest du sagen, oh, bei uns zu arbeiten ist aber gefährlich. Aber der eine, der ist im Schober über den Rechen gefallen zu Hause und der andere beim Fußball und das hat überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun. Es gibt halt auch einfach unglückliche Zufälle, dass sich etwas häuft, was nicht immer wirklich eine unmittelbare Ursache hat. Und mal ganz nebenbei, wenn im Spiel gegen Cottbus 2 Leute die Spieler kaputt treten, was kann Kuchno dafür? Mhm. Also ich finde, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, da kühlt der ein oder andere sein Mütchen. Aber wenn wir hier, selbst wenn wir beide austauschen würden, was den Verein wieder Geld kostet, was bringt das in kurzer Zeit, in einem halben Jahr? Das macht jetzt die Spieler nicht schneller gesund. Und ich glaube, dass der Punkt sein wird, was möglich ist, dass wir uns im Wintertransfer nochmal darauf fokussieren oder dass der Verein oder dass Benny Weber sich darauf fokussiert, nochmal zu gucken, was kann ich im Kader noch nachbessern. Das wird er nur tun können, indem er wahrscheinlich Spieler, die sowieso gehen soll, von der Gehaltsliste nimmt und dafür andere Spieler verpflichtet, von denen er sich eine Besserung erhofft. Gut möglich, dass da nochmal ein Innenverteidiger kommt. Offensichtlich bei der Anzahl von Gegentoren scheint es da ja noch nicht optimal zu laufen. Gut möglich, dass da noch ein Stürmer kommt, weil man merkt, Schuler allein schafft das nicht. Und ich denke mal, das werden Maßnahmen sein, die sind realistisch, die sind finanziell darstellbar. Und das ist etwas, wo du quasi sofort Wirkung erzielen kannst, wenn du gut arbeitest. Bei dem Rest sehe ich einfach keine schnelle Wirkung. Aber um nochmal das fortzusetzen, ich gucke nochmal auf die Uhr. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich da jetzt so einen schnellen Übergang mache. Ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, Kaderrückblick. Was wäre denn dein Spieler der Hinrunde? Hättest du einen überhaupt?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, also mein Spieler der Hinrunde, das ist Ibo Maser. Der hat sich toll entwickelt. Vielleicht hat er letztes Jahr auch schon eine Bombensaison oder noch bessere Saison gespielt, als er die damals auch gespielt hatte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Aber jetzt ist er fit. Hoffentlich ist er gestern auch wieder ausgewechselt worden. Ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmes ist. Aber jetzt ist er fit. Und ich finde, wenn man überlegt, der ist 19 Jahre alt, wirklich also auch noch ein sehr, sehr junger Spieler und ist jetzt schon als 10 irgendwie gesetzt bei Hertha. Der spielt eine Bombensaison. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das wäre auch mein Spieler der Hinrunde. Ich hätte ansonsten auch noch ein paar andere Namen. Aber wenn ich einen herausheben würde, dann wäre er das. Was mich bei den Transfers sehr erfreut hat, ist wirklich Cuisance. Der hat auch eine sehr starke Hinrunde gespielt, finde ich. Der hat auch einige Scorerpunkte schon gesammelt. Also der tut uns wirklich gut. Wobei der jetzt gerade in den letzten Spielen auch nicht nicht wirklich der Faktor gewesen ist. Also in dem Pokalkampf gegen Köln hat er mir nicht gefallen. Da hat man halt gemerkt, so diese Kampfspiele, das liegt denen dann halt doch nicht. Dazu, da ist er dann doch eher so der Filigrane. Aber da würde ich halt auch sagen, also das ist ein Transfer, der uns extrem gut getan hat.
Ah, der hatte gestern gegen Preußen Münster einen wunderschönen Außenrisspass. Sowas sehe ich schon gerne, so diese Kleinigkeiten.
Ja, ja, klar.
Und dafür ist er dann doch schon einer. Ich habe für mich, ich wollte ja noch die Frage stellen, wer so die positive Überraschung im Team war. Für mich wäre das, oder man kann ihn natürlich auch als guten Spieler der Hinrunde nehmen, egal was, ist für mich tatsächlich Cuisance gewesen. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil ich von ihm am wenigsten erwartet hatte oder er für mich eine der unsichersten Verpflichtungen war, wo ich nicht wusste, was auf uns zukommt. Aber ich finde, er hat sich bewährt, er ist eine Verstärkung und er war eine Verpflichtung auch von Benny Weber, um den jetzt nochmal zu erwähnen, die wirklich gut funktioniert hat.
Ja, sehe ich auch so.
Wie ist es bei den Jugendspielern? Wer hat denn da für dich die beste Entwicklung gemacht?
Bei den jungen Spielern?
Bei den jungen Spielern, ja.
Ja, dann natürlich auch Maser auf jeden Fall. Ansonsten, ich sag mal, Tjaak Ernst kann ich da eigentlich nicht nennen. Also ich war letztes Jahr total happy und habe mich richtig gefreut, dass er das geschafft hat, da wirklich ins kalte Wasser geschmissen zu werden und eine gute Saison gespielt hat. Ich finde, ich sehe ihn nicht so kritisch wie einige andere in dieser Saison, aber der stagniert halt so ein bisschen. Also eine Entwicklung, die fehlt mir da momentan halt auch. Aber er ist jetzt aus meiner Sicht kein Unsicherheitsfaktor oder sowas. Das würde ich, also so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Ja, ansonsten ist Scherhand ja auch immer so ein Name, mit dem man sich hier auch im Podcast immer wieder beschäftigt. Der macht mich oft.
Manchmal auch mit einem leicht ärgerlichen Unterton.
Definitiv, der macht mich oft genug verrückt, der Mann. Gerade, ich habe auch das Gefühl, gerade wenn er Entscheidungen treffen muss, dann trifft er halt immer noch auch häufig die falschen Entscheidungen. Aber wenn der einfach da ist, wenn der sein Ding macht und instinktiv irgendwie dann abzieht, dann macht er halt auch vieles gut. Also der hat sich wirklich, finde ich, positiv entwickelt. Er hat ja auch gestern gegen Münster den Elfmeter rausgeholt. Das war ja auch fast genau die gleiche Situation wie gegen Köln. Ja, da ist er einfach losgestürmt, war im Strafraum, ist also gefährlich aufs Tor zu und ist dann halt gefoult worden. Das hat er schon nicht schlecht gemacht. Also ja, bei ihm muss ich halt auch mal sagen, bei aller Kritik, die man da auch immer wieder mal ihm gegenüber äußert, das ist auch eher eine positive Überraschung, finde ich.
Ich denke auch. Also ich habe lange überlegt, ob ich das mache, aber ich würde tatsächlich auch Scherhand nennen wollen, weil ich finde, er hat nochmal den größten Sprung von allen gemacht. Bei den anderen war es leider teilweise so, dass sie natürlich auch verletzungsbedingt manchmal zurückgeworfen wurden. Also ob nun Clemens oder ein Winkler, die man ja grundsätzlich auch nennen muss, überhaupt, dass wir ja nach wie vor viele junge Spieler aus der eigenen Jugend integriert haben. Das ist ja nach wie vor auch eine Erfolgsgeschichte grundsätzlich und sicherlich auch ein gewisser finanzieller Zwang, aber grundsätzlich klappt das schon. Es reicht noch nicht dazu, um oben anzugreifen, aber ich glaube, viele Vereine würden sich auch nur annähernd so viele Jugendspieler im Profibereich wünschen wie bei Hertha BSC. Ich glaube, das muss man auch mal lobend erwähnen. Wir laufen ja heute so ein bisschen Gefahr, unter dem Eindruck des Spieles gestern allzu negativ zu wirken. Es gibt auch positive Punkte und ich finde, vor allem Scherhand sollte man nochmal dazu erwähnen. Er bringt mich trotzdem immer noch manchmal auf die Palme, aber gerade gestern, ich fand, er war ein Aktivposten, er hat sich immer gewehrt und er hat eigentlich auch immer, er war immer aktiv. Und das Lob muss man ihm dann auch mal geben.
Kann dazu auch noch mal ganz kurz einwerfen, mein Chef, der ist Köln-Fan, war auch beim Pokalspiel im Stadion und der beschäftigt sich mit Hertha ansonsten halt eigentlich nicht, aber das war auch das Erste, was der zu mir am nächsten Tag gesagt hat. Er meinte, ey, dieser Scherhand ist ja der Wahnsinn. Also der hat ja die Kölner Hintermannschaft wirklich in dem Spiel total oft schwindelig gespielt. Also der war auch sehr begeistert. Ich habe dann auch ein bisschen gebremst und meinte, naja, warte, der spielt nicht immer so. Aber das ist dem dann halt auch als neutralen Zuschauer da aufgefallen, dass der wirklich ein Bombenspiel gemacht hat.
Und er hat ja vereinzelt auch tatsächlich Tore gemacht. Also gut, dass ich bei Hertha nichts zu sagen habe, weil ich hatte ja schon überlegt, ihn im Sommer gehen zu lassen. Also gut, dass ich mich da nicht durchsetzen konnte.
Er hat 5 Tore gemacht, ne? Das ist, keiner hat mehr in dieser Saison. Niederlechner hat auch 5, Maser hat 5. Also der ist ja schon ganz oben dabei.
Ich habe immer so dieses permanente, unterschwellige Gefühl, wenn ich mir diesen Kader angucke, ist das eigentlich das Optimum, was man da wirklich rausholt? Und irgendwie, ohne dass ich es jetzt genauer begründen kann, habe ich immer den Eindruck, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht noch mehr. Ich kann es nur nicht begründen. Hast du ein Gefühl, vor allem aber auch eine bessere Begründung dafür? Findest du, dass das schon steht härter da, wo man mit diesem Kader hin kann? Oder glaubst du auch, dass es eigentlich ginge mehr? Wir haben immerhin einen der teuersten Kader in der Liga.
Genau, das darf man nicht vergessen. Und wenn du die
Frage. Preisgeld schießt keine Tore. Ganz liebe Grüße an Andreas Koth, das kommt sonst automatisch.
Ja, sehr schön. Ja, aber wenn du die Frage stellst, dann bist du natürlich auch wieder beim Trainer. Also wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich holen wir aus dem Team, das uns zur Verfügung steht, nicht das Optimale raus, dann ist natürlich der Hauptverantwortliche für die sportliche Entwicklung, der Trainer, dann auch direkt der erste Ansprechpartner. Ich glaube auch, wenn du mal auf dem Papier guckst, gerade was wir für ein Mittelfeld haben, ne, mit Reese, mit Maser, mit Cuisance, mit Sessa, der übrigens eher Transfer war, der mich enttäuscht hat bisher eigentlich. Also von dem hatte ich mir eigentlich viel mehr erwartet. Da ging auch so in der Fanszene teilweise echt ein Raunen so durch die Menge, als man gehört hat, Hertha holt Sessa von Hoffenheim. Da haben viele nicht mitgerechnet und gesagt, boah, was für ein Transfer. Der hat die Erwartungen aus meiner Sicht noch nicht so richtig erfüllt. Aber unterm Strich bin ich schon der Meinung, dass wir ein richtig starkes Mittelfeld haben. Auch Demme, den wir uns ja letztes Jahr ewig gewünscht haben, der ist ja nun auch da und spielt auch, muss ich sagen, besser, als ich erwartet hatte. Also ich war da schon bei ihm doch ziemlich skeptisch, weil er schon lange nicht mehr regelmäßig gespielt hatte. Und da würde ich auch denken, eigentlich muss da mehr drin sein. Gerade mit einem starken Mittelfeld, wenn du dann auch so Wert legst auf Ballbesitz, da muss halt einfach mehr bei rausspringen. Und ich habe das Gefühl, der Kader ist halt immer noch nicht so richtig optimal ausjustiert. Wir haben im Sturm mit Tabakovic einfach wirklich eine Waffe verloren, die wir nicht ersetzen konnten. Und die Abwehr wackelt halt nach wie vor. Und da hat es uns natürlich auch gar nicht gut getan, dass mit Kempf noch der beste Innenverteidiger, den wir halt hatten, dann gegangen ist und überhaupt nicht ersetzt werden konnte, nicht ansatzweise. Also klar, der Name Brooks, den haben wir da im Kopf, aber den haben wir ja auch noch gar nicht gesehen, verletzungsbedingt. Insofern, also optimal gelaufen ist das nicht. Und das ist dann, wie gesagt, wirklich auch wieder ein Trainerthema.
Ja. Ich würde 3 Spieler noch kurz erwähnen wollen. Das eine ist tatsächlich Parko Dardai als, ich sag mal, Enttäuschung irgendwo. Mhm. Weil ich den mal wesentlich besser gesehen habe. Der hat, als er aus Ungarn zurückkam, habe ich einen Spieler gesehen, der mit großem Selbstbewusstsein, mit großer Schnelligkeit und der sich einfach körperlich auch wahnsinnig weiterentwickelt hatte. Der ist als Bübchen gegangen und als Mann zurückgekommen. Oh Gott, das klingt furchtbar nach Pathos, aber ist ja tatsächlich so gewesen. Mhm. Der hat Hertha auch echt geholfen. Die einen oder anderen sagen in der Mitte mehr als außen, aber ich fand das sehr vielversprechend, wie der kam. Ich habe den wirklich als Verstärkung empfunden. Er spielt jetzt kaum, macht mitunter auch keine dollen Spiele wahrscheinlich. Er hat natürlich auch eine größere Konkurrenz. Gut, jetzt gestern kam er in der 89. Minute, da kann man sich jetzt auch ein bisschen streiten, ob bei einem 1-1 oder einem Rückstand man den erst so spät bringen muss, aber das ist eine andere Sache. Dann, wenn es um Konstanz geht, Kenny. Ich finde, dass der wie kaum ein anderer sich bei Hertha entwickelt hat. Viele waren, auch ich, böse nach dem Abstieg, weil er da wirklich zu denen gehörte, die ja auch große Probleme hatten, viele Fehler gemacht haben. In der zweiten Liga kommt er gut zurecht und ich finde, er ist so ein bisschen der neue Pekarik, ne? Der läuft und läuft und läuft und funktioniert. Und wenn ich jetzt mal überlegen würde, wer hat eigentlich die konstanteste Leistung in der gesamten Hinrunde gebracht, würde ich tatsächlich Kenny nennen wollen. Und das Schlimme ist, ich hatte von 3 Spielern gesprochen und weiß nicht mehr, wer der 3. war. Ja, aber okay.
Das Witzige ist ja auch, dass du mit Paco Dardai als Enttäuschung angefangen hast. Da würde ich auch einen Haken dran machen. Ich finde es auch, meine auch, er spielt halt in dieser Saison wirklich eigentlich noch gar keine Rolle.
Deo wollte ich nennen, jetzt ist es mir eingefallen.
Ah, okay. Aber als du dann nach Paco zu Kenny gekommen bist, da bin ich innerlich echt zusammengezuckt und dachte, wie, das ist jetzt deine Enttäuschung?
Nein. Aber nein.
Genau, das hat sich
ein
ja dann doch...
Ein wilder Themenwechsel.
Ja, genau. Das ist dann ja doch eine andere Geschichte gewesen. Nee, finde ich nämlich auch, dass der uns da in der Abwehr wirklich doch sehr, sehr gut tut und dass er eine gute Saison gespielt hat. Was ich auch positiv eigentlich noch finde, ist Toni Leistner. Der ist ja letzte Saison gekommen und hatte auch eine wechselhafte Saison gehabt. Ne? Am Anfang war er Stammspieler, dann war er irgendwann mal draußen und man hat ihm auch schon immer angemerkt, dass er halt doch nicht mehr der Jüngste ist. Aber ich finde halt auch, nicht nur wegen dieser Abwehrschlacht in Köln, wo er wirklich unfassbar gut gespielt hat.
Da hat er gespielt wie ein 19-Jähriger.
Da hat er, ja echt, also da hast du gedacht, wenn der immer so spielt, dann kannst du dem Nagelsmann eigentlich auch mal Bescheid sagen.
Ja.
Das war wirklich, also das war eine unglaublich gute Leistung.
Fels in der Brandung.
Ja,
man absolut. Sagt das immer so oft, aber hier stimmt es.
Absolut, ja. Der Papa da hinten, der auf die Jungen aufpasst. Nee, das war wirklich.
Oder andere wird sagen, der Opa.
Ja, der Opa, genau, ja. Also den würde ich auch noch positiv herausheben. Der hat mich in dieser Saison wirklich überrascht. Und ich möchte jetzt auch noch mal ein bisschen auch aus Gründen, wenn man an gestern denkt, an Pascal Clemens denken. Ich finde, wenn man bedenkt, dass der 19 ist, er hat auch schon viele wirklich gute Spiele auch in dieser Saison gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Der hat gestern einen krassen Fehler gemacht, der dann auch das Spiel hat kippen lassen. Das muss man halt auch so sagen, das ist so.
Passiert,
aber,
der ist jung.
Genau,
passiert
ich
halt.
Denke halt auch, der ist 19 und das musst du irgendwie einpreisen. Wenn du mit jungen Spielern spielen willst, die du entwickeln willst und denen du auch die Chance und Einsatzzeiten geben willst, dann musst du leider auch damit rechnen, dass da ab und zu mal ein kapitaler Bock drin ist. Und ich hoffe halt immer, dass sowas in der Entwicklung einfach auch wirklich einen Schub bringt. Und dass der aus dieser Szene, die er gestern echt verkackt hat, lernt und dann halt auch in der Folge ein besserer, noch besserer Spieler ist. Also
ja, keiner wird sich mehr über die Situation ärgern als Pascal Clemens selbst.
Ja, ganz genau. Genauso wie Deo im Pokalspiel mit dieser dummen roten Karte. Das hat ihn halt auch wahnsinnig geärgert. Wobei, da muss ich sagen, hatte ich eigentlich gehofft, dass er in dem Spiel danach gegen Fürth, da hat er ja gespielt, ist jetzt nur für den Pokal gesperrt, dass er da irgendwie vielleicht eine Trotzreaktion zeigt und so richtig Gas gibt. Aber das hat leider auch nicht funktioniert. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Deo ist jetzt auch kein Jugendspieler mehr. Das war einfach
eine doofe
Aktion.
Ja, aber er ist auf jeden
Fall
der Spieler der Herzen. Und wenn, ich habe ja eben hier und da doch nochmal Mentalität erwähnt, weil mir diese Mannschaftszusammenbrüche in dem Spiel manchmal nur so schwer zu erklären sind. Vielleicht auch gestern so ja gewesen, vor allem nach dem Gegentreffer. Deo ist nicht so, der läuft und läuft. Er macht auch Unsinn und er hat nach wie vor die kleinsten Schienbeinschützer der Welt. Aber man kann ihn unterm Strich selbst nach dem Unsinn nicht wirklich böse sein. Nochmal mit Blick auf die Uhr. Lass uns mal zum Spiel kommen, auch wenn wir eigentlich über das Spiel nicht reden wollen. Oder hast du noch so zu dem Rückblick noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch nennen, sonst werde ich heute nicht mehr glücklich?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut zusammengefasst und ja, wir können ja noch mal ganz kurz aufs Spiel gucken. Wir nehmen auch schon eine ganze Weile auf und so richtig erfreulich war ja gestern auch eigentlich nichts und in Teilen haben wir es ja auch schon angesprochen. Also brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel im Detail dann noch erzählen.
Ja, wobei ich hatte die vielen Verletzten angesprochen, wenn ich jetzt gerade das Lazarett sehe. Es ist ja wirklich nicht wenig. Ein Brooks, ein Duziak, ein Kabownik, ein Winkler, ein Hussein und ein Gechter. Gut, Hussein würde jetzt wahrscheinlich nicht spielen, aber das ist schon, na klar, hast du als Trainer einfach mehr Möglichkeiten, wenn du mehr Spieler verfügbar hast, kannst auch mal so ein bisschen nach Tagesform gehen und so, das geht dann natürlich nicht. Die Zahl des Tages ist für mich übrigens die Zuschauerzahl, 45.767, ich erwähne das normalerweise nicht so häufig, aber das bei Temperaturen um 1 Grad Celsius bei Spielbeginn, Und wer das Olympiastadion kennt, und das ist so meine Erfahrung, die ich seit der Kindheit habe, wenn es 1 Grad in echt sind, dann sind es im Olympiastadion gefühlt immer minus 18 Grad. Mhm. Und ich bin ja keiner, der übertreibt. Nee, es ist, mir tun die leid, die da im Stadion waren und so ein Spiel sehen mussten, weil wie oft habe ich Hertha verflucht, wenn ich völlig durchgefroren nach Hause kam und gedacht habe, Mensch, das hättest du auf der Couch besser gesehen.
Ja, ja, absolut.
Statt also, hier den Arsch abzufrieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Schiedsrichter fand ich übrigens sehr gut, da ich ihn gerade sehe. Am Schiedsrichter lag es nicht, fand ich.
Nee, finde ich auch. Also der war unauffällig, hat ja auch die Entscheidung, die er getroffen hat, also auch der Elfmeter, das fand ich auch mal erfreulich für Hertha, den Scherhand, der dann verwandelt hat. Der Schiri hat direkt entschieden, da ist nicht nochmal 7 Minuten mit dem VAR irgendwie diskutiert worden, fand ich auch gut. Was ich nur ganz kurz noch einwerfen wollte beim Lazarett, da kannst du den Namen Riese ja eigentlich auch nochmal raufschreiben. Da ist ja auch immer noch nicht so ganz klar, was jetzt mit ihm los ist. Ne? Ich glaube, von der Bild kam so eine komische Meldung, dass der wohl eventuell eine größere Verletzung hat und bis zu 2 Monate ausfällt. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Hertha hat das so ein bisschen abgeschwächt und gesagt, aus Vorsichtsgründen nehmen wir ihn mal raus und bringen ihn halt heute nicht. Es hat sich aber nicht so angehört, als ob er lange verletzt ist. Und normalerweise ist es ja bei Hertha auch so, wenn sich da jemand verletzt hat, dass sie das dann auch öffentlich kommunizieren. Das haben sie jetzt bei Riese nicht gemacht. Deswegen bin ich da noch voller Hoffnung, dass er vielleicht nicht gegen Hannover, aber dass er zumindest auch die...
Sie haben es ja kommuniziert. Sie haben ja gesagt, dass er Schmerzen hatte und sie ihn erstmal rausnehmen, um ihn zu schonen.
Ja, ja, aber so richtig... Aber
Diagnose der Schwere, wie sie die Bild da genannt hat, haben sie nicht gemacht.
Nee, genau. Und deswegen hoffe ich halt, dass er, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch gegen Hannover noch verletzt, aber dass er zumindest dann wirklich in der Winterpause im Trainingslager und so voll dabei ist und dann zur Rückrunde richtig angreifen kann. Weil wenn er ja 2 Monate ausfallen würde, das wäre natürlich, dann wäre ja auch wieder die ganze Vorbereitung im Eimer.
Du, es wird wahrscheinlich so sein, dass nach der Folge, da gibt es ja nochmal ein Statement dazu, damit wir es dann auch ordentlich verpassen.
Ja, genau.
1-0 durch Scherhand. Dann das 1-1 durch die, sagt man eigentlich Münsterer, Münsteraner?
Münsteraner, glaube ich, ne?
Ich meine, Hannoveraner sagt man ja auch. Ja, ich weiß auch nicht, wie man ihn wirklich, Kiereva wahrscheinlich, ich hoffe, es ist richtig, und der Torge Peto dann in der 87. zum 1-2 für Münster. Und ich glaube, da war dann bei allen die Stimmung ziemlich weit unten oder die Stimmung noch kälter als die Temperatur im Stadion. Dabei, ja, es war ein merkwürdiges Spiel. Ich hatte die ganze Zeit in der ersten Halbzeit schon so ein merkwürdiges Gefühl, weil Hertha vielleicht besser war, aber auch nicht wirklich souverän. Also hätten sie, weiß ich nicht, nachher das 1-0 von Scherhand, das kam ja dann durch den Elfer. Vorher hatte Preußen zwei Riesenchancen, da hätten die in Führung gehen können. Wir hatten dann nochmal die große Möglichkeit zum 2-0. Da hat der Keeper echt richtig gut gehalten. Ja. Das war kurz vor der Pause und dann ging man halt mit dieser Führung in die Pause und ich dachte mir, naja, okay, fand das jetzt nicht unbedingt hoch unterhaltsam, aber wir führen und ich hoffe, in der zweiten Halbzeit machen wir es besser. War jetzt die Kurzfassung. Hast du die erste Halbzeit gesehen? Ähnlich oder bin ich zu negativ?
Nee, ziemlich ähnlich. Also was ich auch finde ist, dass Hertha schon ein bisschen, also ja, dass Hertha schon dominant war und auch verdient in Führung gegangen ist, wenn es auch ein Elfmeter nur war und der Elfmeter selber ja auch noch glücklich war. Also der Torwart war da ja auch noch dran, der hat ihn fast gehalten. Und was ich positiv fand, ich hatte nicht das Gefühl, dass Hertha halt wie so oft dann nach dem 1-0 das Spielen eingestellt hat. Die haben schon versucht weiterzumachen und was ist ja gesagt, eine große Chance in 2-0 war auch da. Das ist mir auch aufgefallen und deswegen war ich zur Halbzeitpause eigentlich nicht unzufrieden. Was ich aber auch gedacht habe, ist, wenn man mal so sich die ganze Saison nochmal überlegt, gegen wen wir da gespielt haben, wie die Spiele gelaufen sind, mir ist aufgefallen, wir haben eigentlich keinen einzigen Gegner gehabt, den wir also so richtig nach Strich und Faden dominiert haben. Was man aber auch bei dem einen oder anderen hätte erwarten können. Ne? So als Mannschaft, die man doch irgendwie bei den Aufstiegsteams verortet, da hätte man auch mal Preußen Münster an die Wand spielen können oder sowas. Oder auch andere Teams. Das haben wir eigentlich nie geschafft. Also es war eigentlich in jedem Spiel war es ein Kampf.
Ja, wobei, wenn ich jetzt nochmal hier drauf gucke, also wir hatten ja ganz viele Umschaltsituationen und durchaus auch Kontermöglichkeiten, die wir, wie ich finde, immer recht leichtfertig vergeben haben. 14. Maser mit Cuisance, 15. War dann noch der Kopfball von Leisner, dann in der 17., was war denn da? war das Dämme auch, war auch noch ein Torschuss. Also ich habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen. 22 haben die Preußen Münster beinahe noch ein Eigentor gemacht durch einen
schöner Kopfball. Kopfball.
Der wunderschön gemacht, ja. Aber unheimlich gut aus Tor kam. Ich glaube, den wollte er eigentlich klären, aber wie auch immer. Und dann kam plötzlich Münster, dann wieder das Tor von Scherhand. Also ja, es war phasenweise dominant und phasenweise besser, aber natürlich nie so souverän, wie du gesagt hast, dass man den Gegner an die Wand spielt. Ja, und dann, tja, diese zweite Halbzeit.
Ja, da ist dann letztlich ja in der 57. Minute, da ist das Spiel dann aus dem Nichts komplett gekippt. Ne?
Ja, ich fand bis dahin aber Hertha tatsächlich noch besser.
Ja, genau, fand ich auch. Also ich hab bis da halt wirklich da gesessen und gedacht, naja, okay, die haben das Spiel nicht eingestellt, wie gesagt, die versuchen weiterzumachen. Und da hatte ich eigentlich auch noch das Gefühl, klar, hat man so im Hinterkopf, naja, hoffentlich bringen sie es diesmal nach Hause, aber ich habe da irgendwie noch nicht so richtig dran gezweifelt.
War ein Gegentor aus dem Nichts eigentlich in dem Moment?
Absolut, ja, war ja auch wirklich völlig unnötig. Clemens hat den Ball gehabt, die haben ihn da hinten rumgespielt und der hat einfach den Münsteraner nicht gesehen. Der hat ihn nicht gemerkt, nicht bemerkt und hat sich dann ganz böse den Ball von ihm einfach abnehmen lassen. Und der, ja, Kireva, jetzt muss ich auch mal versuchen.
Wir duzen ihn, wir nennen ihn Daniel.
Genau, der Daniel. Der Dan, der hat dann eingeschoben. Ja, das war natürlich bitter. Und das war dann echt so eine Situation, wo dann wirklich das Spiel, also eigentlich sofort, ne, komplett gekippt ist. Da hast du das Gefühl gehabt, da gehen die Köpfe wieder runter. Dann 10 Minuten, 15 Minuten später guckt man so auf die Uhr und stellt fest, ja, Torchancen gab es jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr. Also da war dann wieder diese mentale Blockade oder was auch immer das ist, die war dann da und Hertha ist gar nichts mehr eingefallen.
Ja, aber das verstehe ich auch nicht. Weil jetzt machen wir nicht unsere Gegner immer wieder, wir hatten das, glaube ich, im Vorgespräch gehabt. Ich glaube, dass Preußen Münster tatsächlich, die waren wieder beeindruckt vom Olympiastadion. Das ist eine Drittligamannschaft, die haben alle noch in so einem großen Stadion und vor so vielen Zuschauern wahrscheinlich auch noch nicht oft gespielt. Die mussten da erstmal sich auch selbst so reinfinden in das Spiel. Ich glaube, bei Greuther Fürth, wir hatten es schon ein, zwei Mal bei anderen Mannschaften, wo ich auch dachte, die sind erstmal beeindruckt von dem Stadion. Sowas nutze ich doch eigentlich aus. Und eigentlich so gut war ja Preußen Münster ja auch nicht, dass man sagen muss, okay, die haben jetzt ein Tor geschossen, wir lassen jetzt alles fallen und sind wie ausgewechselt. Denn Hertha fühlte sich ja irgendwie, das war ja wehrlos, was die da machten. Ideenlos. Vielleicht wollten sie, aber sie wussten nicht wie. Und leider kam auch noch erschwerend hinzu, dass durch die Verletzung von Masa, ich hoffe, das ist nichts Ernsthaftes, natürlich auch das Spiel von Hertha nicht besser wurde. Also der macht ja schon in vielen Situationen den Unterschied aus, wenn er den Ball trägt. Das fehlte natürlich auch. Aber deswegen, wegen dieses einen Gegentors, sich so gehen zu lassen oder so beeindruckt zu sein, also das will mir nicht in den Kopf.
Nee, mir auch nicht. Und das ist dann halt wirklich so dieses Mentalitätsproblem, wo ich auch denke, ey, die brauchen einen Psychiater oder so, einen Psychologen oder so, der denen irgendwie weiterhilft. Ich verstehe es halt auch nicht. Du hast halt wieder eigentlich den Gegner eingeladen, hat dem Gegner ein Tor geschenkt. Und man kann da ja auch Wut im Bauch haben und zurückkommen und sagen, genau, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir klauen uns hier selber irgendwie den Erfolg. Und jetzt geben wir halt nochmal alles und spielen die an die Wand. So stark sind die nicht. Das hat man ja auch gesehen. Die waren ja wirklich auch nicht unglaublich stark oder so. Da hätte vielleicht noch was gehen können, aber man hat da überhaupt keine Reaktion, kein Aufbäumen gesehen. Sondern eher das Gefühl gehabt, jetzt haben sie die Hosen voll.
Ich hab letztens ein bisschen gemeinerweise geschrieben, naja, so stark waren die nicht, aber gegen Hertha reicht's.
Ja, im Moment ist das so. Und das ist ja traurig.
Ich weiß, da ist viel Frust drin. Dann, ja, Hertha hatte ja auch nach dem 1:2, ich habe es irgendwie geahnt. Ich wollte es die ganze Zeit nicht schreiben, weil ich dachte, nee, sonst heißt das, naja, du beschreist das schon wieder. Ich dachte, naja, wir ärgern uns jetzt noch über das 1:1 und ärgern uns, dass Hertha nicht das 2:1 macht. Wartet mal ab. Das sind so Spiele, in denen schießt dann der Gegner zum Schluss das Tor. Und es kam genau so. Freistoß, wieder hoher Ball. Der ging auch über Kenny hinweg.
Ja, genau, Kenny war das.
Das war eigentlich so der Einzige, der da an seinem Gegenmann hätte dran sein können. Ich habe ihn eben noch so gelobt, aber naja gut, das war jetzt natürlich auch nicht sehr glücklich. Und das muss ich sagen, also wir haben ja immer so ein bisschen Berliner Arroganz und muss man auch den Gegner mal loben, hat er gut gemacht. Nimmt das Ding an und haut das ins Netz.
Mhm.
Ja, und dann war es das auch, weil von Hertha kam ja eigentlich gar nichts mehr, außer Dardai.
Ja, genau, stimmt, außer Dardai. Ja. Papa Dardai war uns auch wieder im Stadion, habe ich im Fernsehen gesehen.
Ja, da
ja. Naja.
Penny für seinen Gedanken.
Tja, nee, es ist, ja, genau wie du gesagt hast, Lucky Punch, Freistoß, auch mal wieder halt ein Standard, dass der uns das Genick gebrochen hat. Und danach kam nichts mehr. Und man saß, also ich habe da am Fernseher gesessen und war eigentlich wieder total platt. Und also ich habe selber auch dann überhaupt nicht mehr daran geglaubt, dass da jetzt irgendein Aufbäumen kommt oder so, sondern das war so wieder dieses typische so, ja, haben wir uns wieder vergeigt, wieder verloren. Das kann doch nicht wahr sein, so diese Fassungslosigkeit. Und ich finde, das hat man da auf dem Platz eigentlich auch gesehen. Da ist ja, gab ja keine nennenswerte Szene mehr. Danach war Schluss. Im Prinzip.
Ja, diese Hilflosigkeit. Andere rennen ja dann nochmal an ohne Ende. Und Hertha, ja, die kriegen den Ball gar nicht nach vorne. Das haben wir schon ein, zwei Mal in den Spielen gehabt, dass man sagt, na komm, ihr habt noch 5 Minuten, eine Chance, könnt ihr da noch rausspielen. Und Hertha kriegt den Ball gar nicht nach vorne. Die spielen dann auch unendlich lange und manchmal hätte ich dann gedacht, verdammte Scheiße, dann spiel doch eben lang nach vorne in den letzten 2 Minuten. Mhm. Dann geht's halt nicht anders.
Ja, genau. Das ist
weil
ja
da auch im Mittelfeld wirst du das Tor nicht machen.
Nee, ganz genau. Und das ist so dieser, ich meine, da gibt's ja auch immer diesen berühmten Bayern-Dusel, ne, über den wir uns auch oft genug aufgeregt haben. Da ist dann schon wieder in der letzten Minute noch ein Tor gefallen oder irgendwas. Aber die erarbeiten sich diese Situationen halt auch und das fehlt halt bei Hertha. Also da hätte ja gar kein Tor mehr fallen können. Da hast du gar nicht das Gefühl gehabt, dass da noch jemand irgendwie wirklich ernsthaft dran glaubt und hier dann nochmal zumindest jetzt das 2:2 retten will oder so.
Ja, du weißt doch, nur Glück ist Können.
Ja, immer wieder Glück, genau, ne? Immer wieder Glück ist Können, ganz genau. Ja, und das fehlt uns da halt dann wirklich. Ich muss auch sagen, es war also wieder ein Spiel, was wir aus der Hand gegeben haben. In dem Fall eben leider durch einen individuellen Fehler. Dadurch ist das Spiel gekippt. Und im Ergebnis, ich weiß nicht, ich habe auch überlegt, ob das jetzt ein gerechtes Ergebnis ist, dass wir verloren haben oder nicht. Also auf jeden Fall war es unnötig, weil das hätten wir selber anders gestalten können. Aber ich glaube, es war noch
das,
nicht.
Das ist, hängt eigentlich so über allem, finde ich.
Ja, genau, unnötig. Unnötig sich selbst geschlagen. Das haben wir diese Saison, das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Aber wenn man die Statistiken sieht, ich glaube, die Expected Goals, die hast du ja aufgeschrieben, das wusste ich jetzt gar nicht, die X-Goals-Statistik ist auch zugunsten von Münster dann am Ende des Spiels ausgefallen. Zur Halbzeit war Hertha da noch vorne.
Mhm.
Ja, wir haben deutlich mehr Ecken gehabt, aber das ist ja nicht so sonderlich relevant bei uns momentan. Insofern können wir uns da gar nicht beschweren. Also
ja, das, ich denke mal, das Besondere, ich meine, manchmal, wenn man nicht so genau weiß, also das mit dem unnötig, das sehe ich auch so. Preußen Münster war nicht unbedingt der bessere Gegner, aber am Ende der Gegner, der effektiver war und weniger Fehler machte. Also klingt ganz blöd, aber Ballbesitz waren bei 58% und die Münsteraner bei gut 41%. Und also aufgerundet jetzt 42, X-Goals 1,79 zu 2,35. Was heißt das? Wir haben zwar den Ball, aber die besseren Chancen generieren die Gegner. Und wir haben 9:2 Ecken. Es gab mal Zeiten, wo Hertha unter Dardai richtig unangenehm zu bespielen war, weil Hertha wenig zugelassen hat, sehr tief gestanden hat. Und die haben dann mit großer Effektivität, vor allem aus Standards, später dann aus Umschaltsituationen, einfach ihre Tore gemacht und so oftmals eben noch ein Unentschieden mitgenommen. Und kann ja auch sagen, wenn es spielerisch nicht läuft, dann versuche ich es halt über Standards. Und es hat alles nicht funktioniert. Also es war ein wirklich für Hertha-Fans deprimierender Fußballabend. Und dann letztendlich auch ein gerechtes Ergebnis für für Münster, dass die eben zum Schluss noch dieses Tor schießen. Wenn es, es hat keiner gesagt, dass Hertha nach dem Gegentor das Spiel einstellen soll. Also, ja.
Ja, so ist es.
Es ist ein bisschen so, wie eigentlich vielleicht das Fazit für die Hinrunde ist. Es ist nämlich enttäuschend. Und das ist auch eigentlich so sowohl mein Fazit für dieses Spiel als auch für die Hinrunde. Das Schlimme ist allerdings, ich fürchte, es wird nichts besser. Wir reden immer von der Hinrunde. Eigentlich ist die Hinrunde ja noch gar nicht beendet. Es gibt ja noch das Auswärtsspiel bei Hannover 96. Tabelle nenne ich jetzt nicht, weil der Spieltag, es ist jetzt Samstagvormittag, ja noch überhaupt nicht beendet ist. Und ich weiß natürlich nicht, was heute noch kommt und was beim Spiel gegen Hannover kommt. Aber wir werden mit Sicherheit im Mittelfeld bleiben. Und ich halte, um ehrlich zu sein, im Moment eine Auswärtsniederlage gegen gute Hannoveraner, bei denen auch tatsächlich, jetzt fällt mir der Stürmername gar nicht, ein Gankam spielt, der hier und da auch mal trifft. Ich denke jetzt schon, wenn der nicht verletzt ist, na pass auf, gegen Hertha wird er bestimmt auch wieder treffen. Das ist ja immer so, gegen Ex-Spieler treffen, die treffen immer gegen Hertha. Frag mich nicht warum. Also ich rechne nicht mit dem Sieg. Ich glaube, ich fürchte, dass sich das die Situation verschlechtert und wir werden mit einer gewaltigen Trainerdiskussion in die Winterpause gehen.
Ja, definitiv. Also mit dem Sieg rechne ich auch nicht. Ich nehme natürlich gerne, aber aktuell ist so die Entwicklung, dass ich sagen würde, das wäre eine Überraschung, wenn wir da punkten. Also für mich ist Hannover dann im Spiel auch klarer Favorit. Das muss man ehrlich sagen. Die können ja heute theoretisch sogar auf Platz 1 kommen, je nachdem, wie die Spiele heute laufen. Die sind voll oben dabei und das wird eine ganz schwere Aufgabe. Und ich weiß nicht, wenn Hertha da auch verlieren sollte, also ob das dann, ob Fjell dann noch irgendwie zu halten ist. Oder keine Ahnung, ob vielleicht sogar diese Woche schon irgendwas passiert, wobei ich glaube es eher nicht. Ich denke mal, man wird dann schon in die Winterpause gehen und dann nochmal in sich gehen. Aber das kann schon ein Endspiel für Fjell werden. Ja.
Ja. Das ist eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort, denn wir haben eine lange Folge heute. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Vorgespräch wir da noch mit drin haben, aber es wird, glaube ich, doch deutlich über eine Stunde sein, oder?
Ja, das glaube ich auch.
Ja, aber ich bin ja erstmal froh, dass es geklappt hat und ich drücke uns beiden die Daumen, dass wir diese beiden separaten Tonspuren, mit denen wir heute arbeiten müssen, funktionieren. Also, dass wir das auch wirklich richtig veröffentlichen können. Ist für mich ein bisschen Neuland, aber wäre echt schade, wenn uns das durch die Lappen ging, weil ich finde, das ist eine nette Folge. Und das hat auch ganz viel mit dir zu tun. Dafür erstmal vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch wie immer viel Spaß gemacht und das wird schon passen mit den Spuren.
Ja, es tut mir leid, weil wir wollten eigentlich, ich hatte mir um 6.30 Uhr den Wecker gestellt, du hast dich heute Morgen aus dem Bett gequält und wir wollten eigentlich um 9 aufnehmen, obwohl du ja eigentlich der Frühaufsteher bist, wie du gesagt hast.
Ja, heute Morgen.
Aber wir konnten erst um 10 anfangen, weil ich die Zweitspur irgendwie heute nicht aufnehmen konnte. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich hoffe, wir kriegen es auch so hin und freue mich auf eine tolle Folge. Wird aber, glaube ich, auch noch mal ein bisschen an die frische Luft gehen, auch wenn die eiskalt ist.
Mach das mal. Das habe ich jetzt auch vor. Ich habe nämlich mittlerweile
du richtig... Du joggst doch bestimmt noch, oder?
Ja, ich will nachher noch joggen, aber ich habe jetzt gerade wirklich mittlerweile richtig Hunger und ich freue mich jetzt auf ein schönes Frühstück, auf einen Kaffee und auf ein Brötchen. Und ja, meine Frau, die wartet, glaube ich, auch schon und freut sich, wenn wir jetzt zusammen frühstücken.
Ja, und das ist natürlich ein super spätes Frühstück, kein Wunder, die ist wahrscheinlich ausgehungert inzwischen.
Wobei, das habe ich samstags öfter. Also ich bin ja samstags mit Freunden öfter mal zum Laufen verabredet und wenn wir laufen, heute ist das sowieso nicht gewesen, also heute war keiner unterwegs, aber dann laufen wir um 8.30 Uhr und samstags laufen halt immer so 2 Stunden. Das heißt, dann bin ich sowieso, dann gehe ich danach noch zum Bäcker, hol Brötchen und dann bin ich um 11, halb 12, ja, dann bin ich auch erst um 11:30 geduscht und sitze am Frühstückstisch. Also samstags frühstücken war immer spät.
Ja, wobei ich werde jetzt auch laufen. Ich sehe nämlich gerade, mein Brot ist alles. Ich muss zum Bäcker, aber ich brauche nicht 2 Stunden und ich bin auch wesentlich langsamer.
Dann lass es ruhig angehen.
Bei weitem nicht so austrainiert und schlank wie du. Da beneide ich dich ja ein bisschen. Aber ich glaube, das sollten wir jetzt nicht mehr in der Folge besprechen.
Ich glaube auch, wir sollten mal jetzt hier Schluss machen.
Ja, genau. Ich danke dir erstmal und ganz, ganz liebes, herzliches Dankeschön nach Erkrath und dir noch einen schönen Tag. Hau.
Sehr gerne. Hau, mach's gut.